Ja, wir merken das insofern. Ich sage immer, unser Headline ist Corona-Homeoffice ist der Venenkiller.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Und obwohl die Zahlen sinken, spüren viele immer noch die Auswirkungen der Pandemie. Nicht zuletzt deshalb berichtet dieser Podcast von den Menschen, die sich in dieser Corona-Pandemie für die Betroffenen einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Die Infektionszahlen sinken und die Corona-Verordnungen werden immer weiter gelockert. Endlich kehren wir wieder zurück zu einem halbwegs normalen Leben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Angst vor einer vierten Welle mit der gefährlichen Delta-Variante und damit vor der Rückkehr von Schulschließungen, Sperrstunden und Homeoffice. Dabei haben viele von uns noch mit den Folgen der Veränderungen des letzten Jahres zu kämpfen. Mit den berühmten Corona-Kilos zum Beispiel, durch den Bewegungsmangel, aber auch mit Rückenschmerzen oder Venenproblemen durch das Arbeiten zu Hause. Gerade die Gefäße nehmen bei Bewegungsmangel Schaden. Die Folgen reichen von einfachen Besenreißern bis hin zur tiefen Beinvenenthrombose. Bei mir ist Dr. Hans Seiter aus Stuttgart. Er ist Phlebologe und Gefäßchirurg und damit Spezialist in Sachen Gefäßen. Mit ihm spreche ich über die Folgen von Homeoffice und der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen des letzten Jahres auf unsere Gefäße, welche Probleme er jeden Tag sieht und was man dagegen tun kann. Herzlich willkommen, Dr. Seiter.
Herzlich willkommen, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind. Sie kommen direkt aus Ihrer Praxis, die ist gar nicht weit von hier, vom Studio. Können Sie mal kurz umreißen, was haben Sie heute alles so behandelt?
Ja, also ich habe jetzt 9 Operationen heute gemacht in Narkose, also große Venenoperationen, dann kurze Sprechstunde und dann anschließend noch die Visite. Und dann habe ich mich auf den kurzen Weg hierher gemacht.
Das ist ja so ein ganz normaler Dr. Seiter-Tag sozusagen.
Ja, genau.
Haben Sie denn bei der vielen Arbeit überhaupt dann Zeit auch mal für ein schönes Bier im Biergarten gehabt jetzt bei dem Wetter? Kommen Sie zu sowas?
Ja, da kommt man schon dazu. Solange die Ausgangsbeschränkungen nicht dagegen stehen, geht es auf jeden Fall. Also Freizeit ist schon noch da. Aber man muss es sich gut organisieren und muss sich auch nehmen.
Nach den vielen Jahren, die Sie jetzt in der Praxis sind, haben Sie das wahrscheinlich schon einigermaßen bewerkstelligen können, sich den Tag gut durchzuorganisieren. Dennoch, wir haben Corona gehabt, 1,5 Jahre, Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen, Homeoffice. Merken Sie das in Ihrer Praxis?
Ja, wir merken das insofern. Ich sage immer, unser Headline ist Corona-Homeoffice ist der Venenkiller. Warum ist es so? Ja, die Leute sitzen jetzt zu Hause und sie sitzen zu Hause in ihrem eigenen Stuhl und nicht in einem vielleicht ergonomischen Bürostuhl. Sie sitzen am eigenen Tisch und nicht am höhenverstellbaren, auch ergonomischen Schreibtisch. Und das bewirkt Folgendes, dass die Bewegungsthematik im Beinbereich deutlich eine andere ist. Man geht auch sicher etwas deutlich weniger zum Kopierer. Man geht vielleicht auch nicht dauernd den Kaffee holen. In die Kantine geht man auch nicht. Die Strukturen sind andere. Und das bedeutet für das Venensystem, dass das venöse Blut auch anders fließt. In der Regel langsamer und in der Regel schlechter. Und wenn das venöse Blut anders fließt, dann ist die Gefahr, dass sich dann auch Gerinnsel bilden können, deutlich höher. Und das spüren wir, das fühlen wir und das merken wir. Die Patienten kommen zum einen, weil sie bereits Thrombosen haben und zum zweiten, weil sie definitiv ein komisches Gefühl haben. Die Beine sind schwer, da zwickt's mal, dann hat man natürlich viel gehört und dann hat man Angst.
Jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich in der Thematik. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Sie haben es gerade beschrieben, die Arbeitshaltung zu Hause schon mal ist ein Punkt, der anders ist. Wenn ich jetzt so Ihnen zuhöre, wie Sie erzählen, also die sitzen nicht an ergonomischen Stühlen, auch nicht an höhenverstellbaren Schreibtischen, da denke ich natürlich erstmal an die Wirbelsäule und gar nicht so sehr an die Venen. Warum ist die Haltung wichtig für den Blutfluss in den Venen?
Das ist zum einen so, dass die Füße, die Sprunggelenke, die Waden anders stehen, wenn man ich sag mal, bequem zu Hause irgendwo in seinem Stuhl sich, ich will jetzt nicht sagen, herumlümmelt, aber im Grunde genommen sitzt man ja ganz anders da wie im Büro. Also die Spannung, die Körperspannung ist eine andere. Und wenn man dann noch vom Tisch her die Thematik hat, dass man sich vielleicht bücken muss, bis man richtig so an die Tischplatte kommt oder die ein oder andere zusätzliche schräge Haltung hat, dann bedeutet ist nichts anderes, als die Muskulatur sich völlig anders bewegt. Und die Muskulatur ist der Gradmesser für den venösen Rückfluss.
Wenn ich jetzt so, also man, das mit dem Homeoffice, das hat ja angefangen im Prinzip mit dem Lockdown 2020, also letztes Jahr so im März, da ging es dann los und dann hat man erst gesagt, ach Mensch, Homeoffice, das ist ja eine tolle Sache, ganz effizient. Jetzt langsam dämmert uns, das mit der Arbeitssicherheit, das kam im Prinzip zu kurz. Haben die Firmen da was verpasst? Hätten die da vielleicht früher was tun müssen?
Ich glaube, generell haben ganz, ganz wenige Leute da überhaupt dran gedacht, sondern die denken, naja, Homeoffice ist eine schicke Sache, da komme ich jetzt meinen Arbeitnehmern mit was Tollem entgegen und vermeide auch, dass die jetzt im öffentlichen Nahverkehr Kontakt haben müssen und. Aber was das letztendlich für den Organismus, vor allen Dingen auch für den venösen Rückfluss bedeutet, das kann eigentlich keiner wissen. Und ich sage immer, das Thema Corona mit den damit verbundenen Auswirkungen beschert uns und hat uns schon beschert eine sogenannte Second Wave of Victims. Das heißt eine zweite Welle der Opfer, wo wir am Anfang gar nicht dran gedacht haben.
Also da würden Sie niemandem jetzt zwingend gleich mal einen Vorwurf machen. Was sehen Sie denn für Menschen jetzt in Ihrer Praxis, die vermehrt aufgrund der neuen Situation zu Ihnen kommen? Sind das andere Leute, als was Sie sonst sehen?
Nein, das sind keine anderen, aber sie kommen mit einem anderen Bewusstsein. Also wir haben sowieso einen Querschnitt von A bis Z. Also das geht quasi von Kindern mit angeborenen Gefäßerkrankungen bis hin zu sehr betagten Patienten. Auch von der Mengenverteilung hat sich in der Richtung nichts geändert, aber das Bewusstsein ist ein anderes geworden. Und vor allen Dingen die Menschen hinterfragen mehr und werden unsicherer. Sie haben einfach mehr Angst.
Wie äußert sich so eine Angst? Also können Sie mal so ein konkretes Beispiel nennen, wie so ein Patient oder eine Patientin dann zu Ihnen kommt, was die dann fragen? Was wollen die wissen von Ihnen?
Ja, ganz einfache Frage. Ich habe so das Gefühl, die Waden sind schwer. Ich habe so das Gefühl, da zwickt's mal. Habe ich eine Thrombose?
Die wollen schon ganz konkret ein Krankheitsbild abfragen.
Habe ich eine Thrombose?
Und Thrombose dann kommt ist noch ja immer so diese Angstkonstellation, so dass man sagt, eine Thrombose, das könnte gefährlich sein, korrekt. Da könnte auch eine Embolie draus entstehen.
So ist es korrekt. Und dann kommt noch das Thema Impfen mit all seinen Schattierungen dazwischen oder dazu. Ja, und da ist ja das Thrombose-Thema definitiv aktuell, ja, und der Laie kann das natürlich nicht genau identifizieren und einschätzen. Der hat einfach ein ungutes Gefühl und dann hat er natürlich noch im Bekanntenkreis, oh, da hatte jemand mal eine, der hat eine Lungenembolie und, ja. Da hat er vielleicht noch Krampfadern, das kommt noch dazu und dann wird, oder nimmt die Pille, ja, und dann wird es schon schwierig, ja. Dann kriegt er Angst und dann kommt er.
War ja lange Thema auch, Stichwort AstraZeneca und die Diskussion um die sogenannten Sinusvenenthrombosen, also die Hirnvenenthrombosen, die es vermehrt gegeben hat. Wie würden Sie das jetzt einschätzen im Nachhinein? Die Diskussion war ja eine Zeit lang relativ heftig. Jetzt stehen wir an einem Punkt der Pandemie, wo wir im Prinzip einen Wettlauf haben. Es gibt neue Varianten, die wir im Prinzip nur so kontrollieren können. Wenn wir es schaffen, in diesem Sommerloch der Pandemie, nenne ich es jetzt mal, in dem wir auch mehr Freiheiten wieder haben, genug Impfungen durchzuführen. Und die Skepsis ist ja immer noch groß.
Die Skepsis ist sicher groß, aber man muss vor allen Dingen eines machen, man muss separieren zwischen der Beinvenenthrombose und der Hirnvenenthrombose. Es sind völlig unterschiedliche Einheiten. Das eine hat mit dem anderen aus meiner Sicht definitiv nichts zu tun. Und das kann aber der Laie nicht. Ja, und ich sage immer, er darf dadurch nicht so verunsichert werden, dass er eigentlich diesen wahnsinnig tollen Nutzen der Impfung, mit welchem Mittel auch immer, in Frage stellt. Ja, der überwiegt immer noch die Schädigung, die man bekommen kann, wenn man definitiv eine Corona-Infektion erwischt und dann möglicherweise auch lebensbedrohlich erkrankt.
Das heißt, Sie würden in dem Zusammenhang Ihre Patientinnen, Ihre Patienten in der Praxis immer beruhigen, immer eher zur Impfung anraten?
Auf jeden Fall. Was wir natürlich noch zur weiteren Beruhigung beitragen können, aber es ist letztendlich unser Privileg, dass wir dem Patienten sein Gefäßsystem sehr qualifiziert untersuchen können, also mit den modernsten Ultraschalltechniken. Und da können wir ihm sagen, können Sie ihm auch zeigen, also schau mal her, da ist eine Schwachstelle oder da ist keine Schwachstelle, können Sie völlig beruhigt sein, das und das sollten Sie machen und das tangiert Sie aber nicht.
Ganz laienhafte Frage, gilt das auch für die Hirnvenen?
Da sind wir unschuldig, in Anführungszeichen. Da können wir nichts dazu beitragen. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil dieser sogenannte Pado-Mechanismus ein ganz anderer ist. Da wird ja auch immer noch spekuliert, sind es irgendwelche Autoimmunvorgänge oder aus welchen Gründen kommt es zu diesen Hirnvenenthrombosen, was haben wir für Risikofaktoren und. So eine ganz klare Aussage können wir im Vorfeld da dazu immer noch nicht treffen.
Sie sagen ja, Ihre Patienten sind vorsichtiger geworden. Das heißt, die kommen zu Ihnen und wollen konkret wissen, habe ich eine Thrombose, denn mein Bein spannt und ich habe gelesen, das könnte eine Thrombose sein. Sehen Sie denn auch tatsächlich mehr Thrombosen jetzt durch die Zeit?
Ja, wir können es statistisch natürlich nur ganz schwer festmachen, weil so eine Studie zu führen, das bedarf viele, viele, viele Probanden, also viele Patienten und auch über einen längeren Zeitraum. Und da muss man auch viele Dinge mit einfließen lassen. Zum Beispiel bestehen noch andere Faktoren als Risiko für eine Thrombose, wie jetzt zum Beispiel vorhandene Krampfadern oder entsprechend erbliche Gerinnungsstörungen oder Hormoneinnahme etc. Gefühlt sehen wir aber deutlich mehr Patienten mit Thrombosen.
Gibt es denn da offizielle Zahlen, die man vielleicht auch benennen kann? Es gab ja schon die eine oder andere Studie, die den Zusammenhang zwischen sowohl Erkrankungen des Bewegungsapparates als auch des Venenapparates im Zusammenhang mit Homeoffice zeigen konnten.
Muss man sehr vorsichtig sein in der verbindlichen Aussage. Ja, man macht unter Umständen damit mehr kaputt, als dass man damit was Positives erreicht, weil man den Leuten eigentlich ungerechterweise Angst macht. Ja, und man muss es wirklich im Einzelfall beurteilen. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende bei der Einschätzung des Gefäßrisikos, was der Patient hat, dass man wirklich individuell die Thematik beurteilen muss und dazu muss man ihn auch individuell anschauen und muss auch das Umfeld entsprechend sehr individuell einschätzen. Und dann kann man ihm was dazu sagen. Alles andere ist richtig problematisch.
Stichwort Vorsicht. Was sollte ich denn, wenn ich bestimmte Symptome habe, wann sollte ich an meine Venen denken?
Ja, man muss sagen, die Thrombose hat kein klassisches Symptom. Die Thrombose ist ähnlich wie der Blinddarm. Ja, die kann in allerlei Schattierungen sich klinisch äußern. Also da gibt es Thrombosen, da ist das Bein nicht geschwollen. Dann gibt es Thrombosen, da hat der Patient keine Schmerzen. Dann gibt es Thrombosen, da ist das Bein geschwollen, da tut jeder Druck auf das Bein weh. Also man kann nicht sagen, die Thrombose oder die Erscheinung ist eine Thrombose. Im Zweifel muss man leider dem Patienten raten, wenn er sich unsicher fühlt, wenn er den Verdacht für sich hat, dann muss er kommen und dann machen wir einen Ultraschall. Das ist ungefährlich, das dauert 10 Minuten und dann weiß man Bescheid.
Jetzt haben wir auf der einen Seite, haben Sie gesagt, haben wir die Studien, die nicht zuverlässig sind, weil bestimmte Kriterien nicht erfüllt sind, zum Beispiel langer Nachbearbeitungszeitraum, Nachbeobachtungszeitraum oder auch eine große Anzahl an Studienteilnehmerinnen, Teilnehmern. Kann man trotzdem so sagen, Homeoffice erhöht das Risiko auf eine Beinvenenthrombose?
Mit Sicherheit.
Ja. Sie haben es ja ganz eingangs benannt, man steht weniger auf, geht vielleicht seltener zum Kopierer, geht nicht in die Kantine zum Essen. Das sind ja eigentlich alles Dinge, die klingen erstmal positiv, weil man ist ja viel effizienter im Homeoffice, birgt aber auch seine Gefahren. Welche Möglichkeiten hat man denn jetzt, wenn man jetzt, weil Homeoffice ist ja eines der Phänomene, die uns auch nach der Corona-Pandemie erhalten bleiben werden. Man hat das jetzt in der Berufswelt für sich entdeckt und möchte mehr Menschen ins Homeoffice zumindest die Möglichkeit geben, dort zu arbeiten. Hat ja auch viele positive Seiten. Pendlerverkehr wird eingeschränkt, weniger los auf den Straßen, kein Stau, weniger Umweltbelastung, mehr Effizienz, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und. Was kann man also tun, um im Homeoffice gesünder zu sein?
Also zum einen würde ich jetzt die klassische Büroeinrichtung imitieren, in welcher Form auch immer, aber da ist viel Gutes dran, was es heute an entsprechenden Stühlen, Tischen etc. gibt. Das ist das eine. Und das zweite ist dann, da muss man sich innerlich einen Ablauf zurechtlegen, wo man sagt, naja, jetzt gehe ich mal nach einer Stunde doch nicht zum Kopierer, aber woanders hin. Oder ich mache ein bestimmtes Bewegungsprogramm. Oder ich trage auch mal einen halben Tag vielleicht so kurze Kompressionsstrümpfe. Oder ich integriere mal so eine Art Sportprogramm in der Mittagspause etc. Also da gibt es schon mannigfaltige Möglichkeiten, aber wichtig scheint mir, dass man es dann auch macht. Also man muss es sich vornehmen, man muss es sich strukturieren und muss es dann in Anführungszeichen abarbeiten.
Also Bewegung ist die Hauptsache. Sagen Sie jetzt, welche Art von Bewegung ist denn sinnvoll? Also viele sagen ja, man muss die Beine hochlegen. Also macht das dann Sinn, ich lege mich auf den Boden, mache meine Beine hoch, oder ist einfach jede Bewegung gut?
Das macht gar keinen Sinn.
Gar keinen Sinn.
Sondern der entscheidende Punkt ist, wir haben für den venösen Rückfluss haben wir zwei Pumpsysteme im Körper. Das eine ist die Fußmuskelpumpe und das zweite ist Etage höher die Wadenmuskelpumpe. Und die kommen erst richtig in Gang, wenn man sie betätigt. Das heißt also, der Fuß muss abgerollt werden, weil wir haben im Fußbereich 26 Gelenke. Ja, und jedes Gelenk ist von Muskulatur umgeben und diese Muskeln drücken auf dieses große Venenkissen an der Fußsohle. Das heißt, die mobilisieren das Venenblut. Das zweite ist die Wadenmuskelpumpe. In dem Sinne, wenn ich also Schritte mache oder entsprechende WIP-Übungen oder so solche Dinge mache, dann betätige ich auch die Wadenmuskulatur und die wiederum beschleunigt den venösen Rückfluss. Also das Bein hochlegen ist vielleicht ganz angenehm, aber ineffektiv.
Also laufen, laufen, laufen.
Ja.
Eigentlich.
Ja.
Nochmal kurz zurück, wenn Sie jetzt jemanden haben mit einer Thrombose, was können Sie da therapeutisch machen? Was machen Sie dann?
Also es kommt immer darauf an, was er für eine Thrombose hat. Ich sage jetzt einfach mal Schema F-Fall. Unterschenkel- oder Beinvenenthrombose. Da ist das erste Thema, dass auch da der Patient sich bewegen muss. Er muss die Muskulatur betätigen. Und das wird unterstützt, indem er einen Kompressionsstrumpf bekommt. Weil der Strumpf sorgt dafür, dass das Venenblut schneller fließt, weil in dem Moment, wo sich die Muskulatur betätigt, drückt die Muskulatur gegen den Strumpf, der Strumpf drückt gegen die Muskulatur drückt auf die Vene und dann fließt das Venenblut schneller. Ganz entscheidender Punkt. Das zweite ist...
Also das Märchen von, wenn ich mich bewege, dann habe ich ein höheres Risiko, den Thrombus abzuschießen, eine Embolie zu bekommen, bleibt ein Märchen.
Ist falsch. Ja, und das zweite ist natürlich wichtig, das hängt dann von der Ausdehnung der Thrombose ab, aber in der Regel wird man für eine gewisse Zeit das Blut verdünnen. Das heißt, wenn das Blut dünnflüssiger ist, dann fließt es auch besser. Die Blutverdünnung, also diese Fachausdruck Antikoagulation, ob wir das jetzt mit Tabletten oder mit Heparin machen, die trägt
also
nicht,
Spritzen,
die trägt nichts dazu bei, dass sich das Thrombus besser auflöst. Das ist auch so ein Märchen. Sondern der Abbau des Thrombus, den macht der Körper selber, indem er dieses Gerinnsel resorbiert. Ich muss nur dafür sorgen, dass das nicht weiter wächst. Das mache ich, indem ich das Blut verdünne und zusätzlich das Blut schneller fließen lasse mit Bewegung und Strumpf.
Gibt es denn auch mal Situationen, in denen Sie jetzt sehen, also die Leute, die jetzt zu Ihnen kommen, werden vielleicht auch immer jünger und müssen sich dann schon mit solchen blutverdünnenden Maßnahmen auseinandersetzen? Gibt es da manchmal Skepsis dann bei den Patientinnen oder Patienten oder sagen die gleich, ja, das mache ich?
Naja, das ist schon so, dass wenn Sie dann einen Beipackzettel lesen, dann kommt schon die ein oder andere Skepsis. Da muss man einfach argumentativ überzeugen.
Da gibt es auch keine Alternative?
Nein.
Wie häufig müssen Sie dann operativ tätig werden?
Im Thrombosefall recht selten. Das beschränkt sich auf die klassische Oberschenkel-Beckenvenenthrombose beim jungen Patienten, die nicht älter als höchstens eine Woche ist. Da kann man einiges erreichen, wenn man die, wie man so schön sagt, mit so Kathetermethoden thrombektomiert. Das bringt viel, aber wie gesagt, es geht nur sinnvollerweise beim Jungen und da muss auch der Zeitpunkt stimmen. Meistens, und das ist leider das Problem, hat die Beckenvenenthrombose von der klinischen Symptomatik her eine relativ bescheidene Symptomatik. Das heißt, die Patienten kommen eigentlich zu spät, in Anführungszeichen, fürs Operieren.
Wollte ich eben einwenden. Wahrscheinlich sieht man relativ selten frische Thrombosen, sondern meistens älter als eine Woche.
Ja, im Beinbereich schon eher. Aber im Beckenbereich sind die meistens älter, weil die Symptomatik viel später auftritt.
Was sehen Sie denn noch für Erkrankungen jetzt im Zusammenhang mit Homeoffice, so aus Ihrer Erfahrung jetzt aus der Praxis?
Ja gut, die orthopädischen Wehwehchen, die kriegen wir natürlich so als Side-Effekt mit, aber das ist bei uns jetzt nicht im dominanten Bereich.
Sehen Sie jetzt auch mehr diese berühmten Besenreißer, die ja im Prinzip, so ist zumindest meine bescheidene Kenntnis, keinen bedrohlichen Krankheitswert haben, sondern häufig nur kosmetisch störend sind und deshalb behandelt werden, so oberflächlich verödet werden können. Sehen Sie das jetzt auch häufiger?
Na, das sieht man nicht häufiger. Meine Besenreißer sind oft ein Vorbote der in Anführungszeichen richtigen Krampfadern. Aber was wir schon auch häufiger sehen, das sind nicht nur die bisher angesprochenen tiefen Venenthrombosen, sondern auch die sogenannten oberflächlichen Venenthrombosen, wo so ein rötlicher, dickerer Strang am Bein plötzlich irgendwann mal auftritt oder so eine Krampfader thrombosiert, die dann wehtut. Das sehen wir natürlich genauso häufiger jetzt in Verbindung mit dem Homeoffice.
Das heißt, man kann schon durchaus mal, wenn man jetzt ein Jahr im Homeoffice gesessen hat, schon mal durchaus an sich mal runterschauen und schauen, habe ich da eigentlich diese oberflächlichen Veränderungen, habe ich da mal hingeschaut in letzter Zeit? Ja, wie werden Sie denn jetzt die Patientenstürme, die jetzt auf Sie zukommen, nach Veröffentlichung dieses Podcastes denn bewältigen wollen, Herr Dr. Na, Seiter?
Ich glaube schon, die kommen auch so. Nein, die wissen eigentlich. Wir haben sehr, sehr, sehr viele hausärztliche Zuweiser und haben natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte viele, viele, viele Patienten, die eigentlich wissen, wo sie hinkommen müssen. Ich hoffe eher, dass das Bewusstsein etwas besser wird für diese Thematik. Wie Sie auch schon richtig sagen, man sollte schon mal an sich runterschauen. Und was ich eigentlich wichtig finde, man sollte mal prüfen, wie sieht's denn so in der Familie aus? Sind da mal Thrombosen aufgetreten? Sind da Krampfadern vorhanden? Und.
Ist das denn ein wichtiger Faktor?
Ja.
Also das heißt, familiäre Häufung sollte man beachten. Es gibt schon sowas wie eine, sag ich mal, Veranlagung.
Perfekt. Gibt's definitiv, ja.
Und was würden Sie Menschen, die jetzt viel am Schreibtisch zu Hause sitzen, Homeoffice machen müssen, was würden Sie denen noch raten? Es betrifft ja eigentlich auch nicht nur das Homeoffice. Sie werden ja auch Menschen haben, die sonst viel im Büro sitzen.
Das ist richtig. Die sind natürlich, die kommen natürlich auch, aber die sind jetzt, sagen wir mal, nicht zusätzlich sensibilisiert, sondern da kommen auch viele, die jetzt beispielsweise viel mit dem Flieger unterwegs sind oder waren. Die kommen jetzt natürlich weniger, weil es wird weniger geflogen. Ja, das ist schon auch das Economy-Class-Syndrom, sollte man nicht unterschätzen. Das haben wir weniger. Ja.
Also es gibt auch positive Seiten.
Absolut.
Würden Sie denn generell sagen, dass diese neue Entwicklung hin zu mehr Homeoffice etwas ist, was unterm Strich für uns eine positive Auswirkung hat, wenn wir die richtigen Maßnahmen treffen, unsere Gesundheit zu schützen? Oder würden Sie sagen, es ist eigentlich eher gesundheitsschädlich, dieses Homeoffice?
Also ich würde sagen, es ist wie mit so vielen Dingen, das Ganze liegt in der Mitte letztendlich. Die Wahrheit liegt in der Mitte, es ist sowohl als auch. Es hängt immer vom Einzelfall ab, aber letztendlich liegt die Wahrheit wirklich in der Mitte.
Wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft ziehen, denn wir haben ja gerade erst angefangen mit Homeoffice, mit viel zu Hause sein, Bewegungsmangel ist ein Problem. Wie kann das denn zu noch ernsthafteren Erkrankungen auch führen? Also wir haben jetzt über die tiefe Beinvenenthrombose gesprochen, das ist so das Angstszenario vieler Menschen. Was gibt es denn noch für Erkrankungen, die vielleicht auch mal dramatischer sein können?
Naja, sagen
wenn
wir
jetzt
mal
die Hirnvenenthrombose mit AstraZeneca, wenn wir die mal ausklammern.
Ja, sagen wir mal so, es gab ja wirklich eine Zeit lang nach dem ersten und auch, würde ich sagen, nach dem zweiten Lockdown das Phänomen, dass deutlich weniger Patienten in die Arztpraxen kamen und in die Krankenhäuser, weil sie Angst hatten, da infiziert man sich, also bleibe ich lieber weg. Dann ist vielleicht im Extremfall auch der ein oder andere Herzinfarkt nicht erkannt worden, die ein oder andere Lungenembolie nicht erkannt worden, von den Tumorerkrankungen schon mal ganz zu schweigen. Dann haben wir natürlich diese absolute Volksthematik des Diabetes, ja, der unheimlich abhängt vom richtigen Bewegen oder vielen Bewegen. Und wenn die Leute nur noch im Homeoffice oder zu Hause sitzen, dann haben wir auch hier das Problem. Der Diabetes wiederum wirkt sich negativ auf die Gefäßkonstellation aus und. Ja, also es ist letztendlich ein Rattenschwanz, das das Ganze nach sich zieht. Und das lässt sich wahnsinnig schwer einordnen und überblicken, was da letztendlich noch im Endeffekt auf uns zukommt.
Sie sind ja auch Gefäßchirurg, das heißt, Sie haben auch mit größeren Gefäßen zu tun. Würden Sie denn so generell sagen, dass unabhängig von Corona die Anzahl der Erkrankungen, die Sie jetzt sehen, also Gefäßerkrankungen, eher häufiger geworden sind?
Also was man als Phänomen sagen muss, ist natürlich bei den arteriellen Gefäßerkrankungen, also bei den klassischen Durchblutungsstörungen, / Schaufensterkrankheit. Wenn die Patienten zu Hause sind, dann gibt's kein Schaufensterkrankheitsphänomen. Dann laufen sie einfach zu wenig. Dann haben sie auch weniger Schmerzen. Und das ist natürlich teilweise recht problematisch, weil wenn die dann mit ihrer arteriellen Durchblutungsstörung zu spät kommen, dann haben wir eine Beingefährdung in gar nicht so seltenen Fällen. Und wenn man das frühzeitiger entdecken würde, kann man frühzeitiger auch recht gut was tun.
Also wir fassen mal zusammen. Was kann man tun? Aufmerksam sein, mehr bewegen, öfter mal Bewegungsrunden einlegen und auch im Homeoffice immer bewusst bleiben.
Alles richtig.
Und im Zweifelsfall den Arzt aufsuchen.
Genau, nicht den Apotheker.
Zum Beispiel Sie, Dr. Seiter, herzlichen Dank, dass Sie hierher gekommen sind, uns Auskunft gegeben haben über was aktuell passiert bei Ihnen in der Praxis. Ich hoffe, dass Sie nicht mit allzu viel Arbeit überflutet werden in der Zukunft und noch Zeit finden für den schönen Sommer. Das ein oder andere Kaltgetränk im Biergarten.
Sehr gerne. Recht herzlichen Dank. Ich glaube, den Biergarten, den behalte ich bei. Und ich habe ja Gott sei Dank, muss man sagen, viele gute ärztliche Helfer.
Herzlichen Dank. Dr. Seiter aus Stuttgart war das im Podcast Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben. In SWR1 Baden-Württemberg.
Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.